Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Die 16 Achtelfinalisten stehen fest. 30 Spieler haben wir erlebt in dieser ersten Runde. Kyron Wilson, der kampflos in die zweite Runde gekommen ist, der hat noch seinen ersten Auftritt vor sich. Aber die restlichen Spieler stehen jetzt fest fürs Achtelfinale. Und wir haben auch gestern schon die erste Session von zwei weiteren oder von zwei Achtelfinals erlebt. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe hier der Sheffield Shots von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei. Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
War gestern so ein bisschen so ein Durchschnaufertag, oder? Wir haben zwei erste Sessions erlebt, wo jetzt beim Achtelfinale, wo drei Sessions gespielt werden, wo noch nicht so ganz der Fokus drauf liegt. Und wir haben zwei Matches erlebt, die relativ schnell entschieden waren. Also für alle so ein bisschen das Durchpusten gestern.
Ja, es ist so der Übergang zur zweiten Runde. Die Tische sind ja neu bezogen worden gestern. Die erste Session ist halt ausgefallen, also beziehungsweise es gab gar keine. So ein bisschen so ein kleiner, ich will nicht sagen Ruhetag, aber zumindest schon mal so ein bisschen ein, wie gesagt, Übergang zur zweiten Runde, wo man mal in Ruhe resümieren kann, was in der ersten Runde so passiert ist, was dort alles man analysieren kann, wer jetzt zu den Top-Favoriten gehört, nachdem nur noch 16 Spieler übrig sind, beziehungsweise gestern früh waren es ja dann noch 18. Also es ist trotzdem einiges passiert gestern und ja. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Akteure, die wir zu Top-Favoriten erkoren haben, hier in der zweiten Runde dann die Segel streichen müssen. Das ist ja mal eine sehr spannende Frage bei uns.
Ja, wir können aber erstmal über einen Spieler sprechen, der vor der WM darüber gesprochen hat, vielleicht beende ich meine Karriere, vielleicht soll das nicht mehr so richtig sein. Dann ist er gut durch die Quali durchgekommen und dann hat er gegen Stephen Maguire eine fantastische Leistung gebracht. 10-3 heißt es am Ende für Martin Gold, der ins Achtelfinale gekommen ist und der sich jetzt vielleicht nicht mehr fragt, ob er das Kö an den Nagel hängen soll, der vielleicht jetzt doch weitermacht, weil die Leistung gegen Stephen Maguire, auch wenn der insgesamt eher enttäuschend gespielt hat, war doch so überzeugend, dass man sich fragen muss, Mensch, Martin, das war ein falscher Gedanke, den du da gehegt hast.
Ja, er war sehr offen. Die letzten Tage in Interviews hat offen darüber geredet, dass er so ein bisschen auch mit Depressionen zu kämpfen hatte, durch Social Media sich so ein bisschen angegriffen gefühlt hatte, gerade nach seinem German Masters Sieg und wo er dann doch so ein bisschen auch in der Weltrangliste dann nach oben geklettert war. Und dann ging es halt so peu à peu in einem Kreislauf für ihn nach unten, war mental nicht mehr gut unterwegs und hat dann, wie er gesagt hat, auch den Spaß am Snooker verloren. Und er sagt immer wieder, Corona hat mich gerettet letztendlich. Also durch den Lockdown hat er so ein bisschen den Fokus wieder auf Snooker richten können, hat den Spaß wiedergefunden und in der Qualifikation mit neuer Brille und neuem Selbstbewusstsein dann auch wirklich phänomenal gut gespielt. Und das zog sich ja jetzt auch durch sein Erstrundenmatch gegen Stephen Maguire. Also Martin Gould hat da alles richtig gemacht, dass er weitermacht. Und in der Form ist er auch ein wunderbar anzuschauender Spieler. Er hatte ja bereits nach der ersten Session vorne gelegen mit 7-2, sich dann auch die ersten beiden Frames der zweiten Session geholt, mit einer 54 unter anderem. Stephen Maguire da wieder nicht wirklich gut genug unterwegs, was die Chancenauswertung anbelangt. Und mit dem 9-2 war natürlich die endgültige Entscheidung gefallen in diesem Match. Und was macht man dann eben, wenn man so weit zurückliegt? Man versucht dann eben mal ein Maximum zu spielen. Stephen Maguire ist dann relativ früh draufgegangen im 12. Frame. Das Bild lag auch eigentlich wunderbar. Eigentlich habe ich dann auch gestern gedacht, als er so bei 5-6 Roten vor dem Ende war, als dann dieser Split, den er probiert hat, dann auch wunderbar geklappt hat. Ich gedacht, hier kann ja eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Das muss das erste Crucible Maximum seit Stephen Hendry sein. Und dann macht er einen so dämlichen Stellungsfehler auf die drittletzte Rote. Das ist Wahnsinn. Also eine herrliche Reaktion dann auch gezeigt. Sehr schöne Bilder gab es dann von Stephen Maguires Gesicht gestern. Also so ein bisschen die Reaktionen auf verfehlte Maximums sind bei dieser WM sehr, sehr unterhaltsam teilweise. sehr bitter, nur 96 Punkte und im nächsten Frame war das Match dann auch letztendlich gelaufen. Martin Gold machte mit einer 51 dort zum 10-3 alles klar. Und ich hoffe wirklich, dass Stephen Maguire aus dieser Saison jetzt nicht mitnimmt, dass er es bei der Weltmeisterschaft wieder macht, sondern dass er den Tour-Championship-Erfolg mitnimmt, dass er den World Cup-Erfolg mitnimmt, dass er das, die positiven Seiten, die er durchaus in dieser Saison gezeigt hat, einfach mitnimmt in die neue Saison und dann auch wieder angreift. Ansonsten ja, fürchte ich, dass Stephen Maguire dann wieder so ein bisschen in eine Abwärtsspirale landen könnte. Was ich nicht hoffe, denn so wie er bei der Tour Championship unterwegs war und so wie er phasenweise ja auch spielen kann, ist es einfach viel zu schade, wenn der nicht weiter Erfolge sammelt. Aber alles in allem, Hut ab vor Martin Gould für diese Leistung. Und ich glaube, der braucht sich nicht verstecken bei dieser Weltmeisterschaft, egal auf wen er trifft.
Für mich ist Stephen Maguire dann auch wieder ein Rätsel. Und ich würde so gerne mal eine komplette Saison von ihm erleben, wo er seinem Talent dann ja auch gerecht wird, weil er hat so viel Talent und er hat so viel Können und er kann so gut spielen, wie wir es bei der Tour Championship dann ja auch gesehen haben, dass dann solche Leistungen dann wieder zwischendurch dabei rumkommen. Tja, da steht man da und fragt sich, was ist hier eigentlich los? mehr fällt mir gar nicht dazu ein.
Ja, ist eigentlich so dieses so ein perfektes Universalwort für vielleicht die gesamte Karriere von Stephen Maguire. Also ich glaube, die Kacheln im Crucible Theater sind gestern auch schon wieder in Deckung gegangen. Es ist ja nie viel, was da fehlt zu den anderen Spielern. Ich meine, gut, Martin Gould hat in den letzten Tagen jetzt auch überragendes Snooker gespielt. Das wäre auch für einen Stephen Maguire in Topform ein sehr schweres Match geworden gegen diesen Martin Gould. Aber ja, alles in allem macht sich Maguire dann immer wieder mit fehlender Konstanz und einem schlechten Match oder mehreren guten Matches, auf denen dann ein schlechtes Match folgt, immer wieder so einen schönen Lauf kaputt. Und das ist einfach schade, weil dass der mehr kann, das hat er in dieser Saison und ja eigentlich auch in den letzten Jahren bewiesen.
Martin Gould steht also in der nächsten Runde und wird jetzt in der zweiten Runde auf Kyron Wilson treffen, der sein Auftaktmatch dann bestreiten wird. Das zweite Ergebnis von gestrigen Tag war das von Barry Hawkins gegen Alexander Ursenbacher. Alexander Ursenbachers erster Auftritt endet sehr früh mit einem 2-10 gegen Barry Hawkins. Dass er die WM erreicht hat, ist schon ein großer Erfolg gewesen. Er ist dann auf einen der Spieler getroffen, die sich wohl am wohlsten fühlen im Crucible Theater. Barry Hawkins hat in den letzten 10, 15 Jahren immer wieder bewiesen, dass wenn er ins Crucible kommt, dass er einen Schalter umlegen kann. Da ist er so ein bisschen an der Mauer abgeprallt, Alexander Ursenbacher, oder?
Ja, kann man so sagen. Er ist auf einen Barry Hawkins getroffen, der relativ solide sein Spiel runtergespielt hat und hat eben selber ein bisschen zu ungestüm, vielleicht ein bisschen zu offensiv letztendlich agiert. Das hat in der ersten Session ja, nach der er schon mit 2-7 zurücklag, nicht so gut funktioniert und das funktionierte in der zweiten Session dann noch viel weniger. Also Alex Ursenbacher war zu keiner Zeit der Schweizer Spieler, der er in der Qualifikation war. Das ist ein bisschen schade natürlich, dass er das hier nicht unter Beweis stellen könnte, aber man darf eben nicht vergessen, das war sein Debüt. Er spielt hier im Theater der Träume, da wo jeder Snookerspieler einmal hin will und einmal spielen möchte. Das hat er geschafft, hat 2 Frames gewonnen. Jetzt muss er das abhaken und beim nächsten Mal kommt er dann eben etwas stärker zurück. Also letztendlich, die Leistung war nicht konkurrenzfähig genug, um damit Barry Hawkins mitzuhalten, dem wie gesagt eine relativ ordentliche, solide Vorstellung da ausreichte. Der wird sich aber auch steigern müssen, wenn er in der nächsten Runde gegen Neil Robertson bestehen möchte. Da muss dann auch so ein bisschen mehr kommen, was das Breakbuilding und vor allem, was dann auch die Chancenverwertung in der ersten oder in der zweiten Chance, die er im Frame bekommt, dass er das einfach dann auch in einen Frame-Gewinn ummünzen kann. Ansonsten wird ihm Neil Robertson da sicherlich auch einen Strich durch die Rechnung machen. Also ein bisschen schade für Alex Ursenbacher, aber alles in allem trotzdem ein Riesenerfolg, dass er sich hier fürs Crucible für die WM qualifiziert hat.
Und wen er geschlagen hat in der Qualifikation, das sollte er auch auf jeden Fall auf der Habenseite verbuchen. Gary Wilson, Andrew Higginson schlägt man nicht so im Vorbeigehen. Alexander Ursenbacher also ausgeschieden. Barry Hawkins ist in der zweiten Runde. Und jetzt müssen wir doch nochmal auf das Draw zu sprechen kommen. Weil, Christian, wir hatten darüber schon mal in der Vorschau gesprochen, dass die untere Hälfte vielleicht etwas stärker ist als die obere Hälfte. Dieser Eindruck hat sich, ich möchte sagen, verfestigt.
Ja, na klar, mit dem Aus von Spielern wie Mark Allen, Jack Lisowski, David Gilbert ist die obere Hälfte natürlich jetzt weitgehend komplett geöffnet worden. John Higgins, Kurt Mefflin, Anthony McGill, Jamie Clark werden einen Halbfinalisten unter sich ausmachen. Und da Kurt Mefflin, werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, gegen den Favoriten ja auch vorne liegt, könnte das eine Riesenchance für einen von diesen drei Spielern, Mefflin, McGill, Clark sein, hier ins WM-Halbfinale einzuziehen. Das wäre eine Wahnsinnsgeschichte. Die Frage ist jetzt, ob Judd Trump das dann ausnutzen kann, dass die obere Hälfte jetzt tatsächlich so weit geöffnet ist. Mit Yan Mingtao und Kyron Wilson sind dort in seinem Viertel ja nur noch zwei Top-16-Spieler mit dabei, die ihn auf dem Weg ins Halbfinale irgendwie aufhalten könnten. Also es ist eine unheimlich spannende WM. Und in der unteren Draw-Hälfte haben wir mit Spielern wie Mark Williams, Stuart Bingham, Ding Junhui und Ronnie O'Sullivan vier Akteure, die eigentlich allesamt von den Namen her ins Halbfinale irgendwie auch einziehen könnten. Und einer von denen wird es aber nur schaffen. Also es ist schon eine sehr kuriose Entwicklung, die diese Weltmeisterschaft in Richtung des Draws hier erlebt hat. Und ganz unten dann, wie gesagt, Max Selby, Noponsai Nkam, Barry Hawkins, Neil Robertson. Hier ist das so ein bisschen ähnlich wie bei Judd Trump im Prinzip. Kann sich Neil Robertson hier fast nur selbst schlagen, wenn man so den Saisonverlauf ansieht. Also, dass er eine bessere Saison hatte als Selby und Hawkins, das ist klar. Und dass Noponsai Nkam, der gegen Sean Murphy ja so eine tolle Leistung geboten hat, ob er das gegen Max Selby dann nochmal wiederholen kann, werden wir erstmal sehen müssen. Also, sehr, sehr offenes Draw und unheimlich spannende Weltmeisterschaft, aber ich glaube, bisher macht sie uns allen Spaß.
Absolut. Wir haben zwei Matches, die gestern ihre erste Session gesehen haben. Mark Williams führt nach der ersten Session gegen Stuart Bingham mit 5-3, wo man gedacht hat, Stuart Bingham hat vielleicht seine Chancen nicht genutzt, wer mitten in der Session, wo er dann auch 2-1 geführt hat und zwischendurch so aussah, als könne er auf 3-1 wegziehen, dann hat er aber eine schwarze in der Tasche liegen lassen, musste dann über Respotted Black gehen und musste dann das 2-2 hinnehmen. Das hat ihn vielleicht so ein bisschen ja auch beschäftigt und dann konnte Mark Williams auf 5-3 davonziehen und John Higgins wird heute noch einiges zu tun haben, um Kurt Mefflin vielleicht dann doch noch zu besiegen. 3-5 liegt er zurück und das war alles andere als überzeugend, was John Higgins gestern gemacht hat.
Nee, war es überhaupt nicht. Er hat zwar eigentlich ziemlich gut begonnen mit zwei kleineren Breaks, eine 53 war dabei, im ersten Frame, im zweiten Frame dann Kurt Mefflin, nachdem der mit einer 55 kurz vor dem Frameball dann seinen Break beenden musste, mit einer 69er Clearance noch bestraft und so relativ schnell mit 2-0 vorne gelegen. Also da sah es eigentlich ziemlich gut aus für den Schotten, der danach aber überhaupt nicht mehr vernünftig in Breaks fand. Kurt Mefflin schlug zurück mit einer 79 und holte sich dann auch die nächsten drei Frames in Folge, ohne dass er wirklich ein hohes Break spielte. Aber er hielt John Higgins eben vor allem taktisch und vor allem dann auch mit deutlich mehr Punkteausbeute in Schach, den Rod gestoppt hat dann John Higgins so ein bisschen mit der 101, die quasi aus dem Nichts kam. Ich weiß nicht, wo er die in dem Moment hergenommen hat. Da gab es einen sehr lustigen Tweet dann gestern auch irgendwie, wenn du glaubst, es geht nichts mehr, kommt John Higgins mit einem Century her. Irgendwas in der Richtung war das. Also so auch komplett aus dem Nichts kam dieses Break und damit hat er zumindest mal verhindert, dass er mehr als 3-5 hinten liegt. So kam es dann nämlich auch, Kurt Mefflin machte mit einer 81 alles klar und hat meiner Meinung nach dieses Match jetzt auch so ein bisschen in der Hand. Ich meine, John Higgins bringt eine ganze Menge Erfahrung mit. Der weiß, dass dieses Duell hier über mehrere Tage geht, dass er sich eine schlechte Session erlauben kann. Vielleicht sogar anderthalb schlechte Sessions. Aber das Match wird heute beendet. Das wird ein langer Tag für John Higgins und er muss noch 10 Frames holen. Das wird eine sehr schwere Aufgabe für den Schotten. Aber ich glaube, in den letzten 3 Jahren, als er das Finale erreicht hat, hatte ihn in allen 3 Jahren auch so niemand wirklich auf der Rechnung für einen Finaleinzug. Und das ist dieses Jahr genauso. Und er ist der top-platzierte Spieler in seinem Draw-Viertel, also im Grunde eigentlich fast der sichere Halbfinalist, wenn man sich nur die Weltrangliste anschaut. Also wer weiß, vielleicht überrascht uns John Higgins ja auch und vielleicht überrascht uns Stuart Bingham heute auch so ein bisschen. Die spielen nämlich gegen, er spielt nämlich gegen Mark Williams dann heute seine zweite Session. Dieses Match wird ja über 3 Tage tatsächlich laufen. Das ist so ein bisschen das Merkmal der Achtelfinals, dass hier Matches eben nicht an einem oder an 2 Tagen entschieden werden, sondern durchaus auch mal über 3 Tage laufen. Und das gibt Stuart Bingham dann natürlich die Gelegenheit, heute mit einem ganz anderen Gesicht aufzutreten, als er das gestern gezeigt hat. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber eigentlich muss Bingham nach den ersten 4 Frames mit 4-0 vorne liegen. Stattdessen steht es 2-2, weil Mark Williams einfach die Fehler von Bingham so ein bisschen konsequent genug bestraft hat, holte sich den ersten Frame dann, obwohl Bingham dort mehrere Chancen hatte, in ein gutes Break reinzukommen. Der holte sich dann mit einer 50 unter anderem die nächsten 2 Frames relativ klar und war dann auch im 4. Frame kurz vor dem Frame-Gewinn, als er dann schwarz ausgerechnet mit 7 Punkten Vorsprung verschossen hat und in der Tasche liegen ließ. Mark Williams bedankte sich artig, lochte die schwarze und nach einem Safe-Fehler von Bingham holte er sich dann auch die Respotted Black, die es in diesem Frame gab und geht mit einem 2-2 in die Pause, obwohl er bis dahin eigentlich noch kein einziges vernünftiges Break auf den Tisch gepackt hat. Und ich glaube, das hat Williams so ein bisschen Auftrieb gegeben und Stuart Bingham so ein bisschen komplett aus dem Rhythmus gebracht. Nach der Pause dann sehr souveräner Auftritt von Williams, 97-90 und 2 kleinere Breaks zu einer 5-2 Führung, die Stuart Bingham dann immerhin noch mit einer 57 etwas besser gestalten konnte. Also wenn er hier 2-6 hinten liegt, dann wird er, glaube ich, eine sehr, sehr unruhige Nacht haben oder gehabt haben. Wenn er jetzt hier, so wie es jetzt steht, mit 3-5 hinten ist, ist noch alles möglich, noch alles machbar. Das Match ist noch komplett offen. Heute Nachmittag dann die 2. Session zwischen den beiden. Also ich denke mal, das wird noch eine sehr spannende Kiste zwischen den beiden Ex-Weltmeistern. Also wer hier tatsächlich weiterkommt, da wage ich keine Prognose.
Ein Match, was ja auch über 3 Tage geht, ist das von Ronnie O'Sullivan gegen Ding Junhui. Freitag 20 Uhr, Sonntag 20 Uhr, Samstag 15.30 Uhr. Ein Schelm, wer dahinter eine kluge Strategie sieht, wie BBC die Übertragungszeiten dort angepasst hat.
Na gut, das wussten sie ja, glaube ich, vorher nicht, also zumindest nicht, auf wen Ronnie O'Sullivan dort treffen wird. Es ist halt, wie gesagt, so ein bisschen das Markenzeichen dieser Runde, dass hier manche Matches eben über 3 Tage gehen werden und über 3 Tage verteilt sind. Und das bietet natürlich unheimlich gutes Potenzial, dass sich so ein Match dann auch so ein bisschen hin und her bewegt. Deshalb bin ich auch sehr gespannt und vorsichtig mit der Einschätzung bezüglich dieses Matches. Ding Junhui hat da natürlich die Gelegenheit, gegen Ronnie O'Sullivan mit einer sehr guten Session sich in eine gute Ausgangsposition zu begeben. Aber dass dieses Match über 3 Tage geht, ist meiner Meinung nach kein Vorteil für Ding Junhui. Denn wenn dann irgendwann mal was nicht funktioniert, hat er ausreichend Gelegenheit, darüber nachzudenken und kann eben mit einer guten Session sich hier nicht in die nächste Runde bewegen. Und Ronnie O'Sullivan kann sich das, was er ja dann auch mal ganz gerne eingebaut hat in den letzten Jahren, nämlich eine schlechte Session, dann hier diesmal durchaus erlauben. Also hier sehe ich Ronnie O'Sullivan dann vor allem auch, wenn man sich die erste Runde nochmal anguckt, doch klar im Vorteil.
Wir werden darüber sprechen hier bei den Sheffield Shots auf meinsportpodcast.de. Wir können nochmal einen Blick rüberwerfen zur Q-School, weil Simon Lichtenberg macht den deutschen Fans da eine ganze Menge Freude und auch Florian Nüssle ist gut dabei.
Ja, wir haben ja gestern über das Format gesprochen. Die spielen ja in den ersten Tagen jetzt erstmal die frühen Runden dieses Turniers aus. Bei den ersten 2 Events ist das bereits erledigt. Dort stehen die Spieler für die Runde der letzten 64 fest. Und in beiden Events hat es Simon Lichtenberg und auch Florian Nüssle unter diese Spieler der letzten 64 geschafft. Also das ist eine sehr gute Ausgangsposition, die er da hat. Heute wird dann noch beim 3. Event die Runde der letzten 128 gespielt und es geht dann beim 1. Event schon mal weiter. Unheimlich spannende Sache bei der Q-School. Heute wird Simon Lichtenberg da auf Jamie Jones treffen in der 2. Runde beim 3. Q-School-Event. Also das wird eine harte Nuss, ein hartes Stück Arbeit, aber bisher, da er alle Spiele gewonnen hat, macht das einen sehr, sehr guten Eindruck und auch Florian Nüssle, wie gesagt, sehr gut unterwegs. Der wird heute dann auf einen Deutschen sogar treffen, auf Karashi Yamshid. der für Deutschland unterwegs ist und damit auch seine Ausgangsposition für das dritte Turnier dann entsprechend wird geben können. Also unheimlich gute Ausgangsposition, die beide Spieler da haben. Aber jetzt müssen sie es bei einem der drei Turniere dann natürlich auch noch ins Ziel bringen. Das werden wir dann ab morgen sehen, denn am 7. August, 8. August und 9. August werden dann jeweils von der Runde der letzten 64 bis ins Viertelfinale die Turniere komplett zu Ende gespielt und dann auch über Best of Seven. Also wer da ein Main-Tour-Ticket erhalten will, muss 4 Matches in Folge an einem Tag noch holen. Harte Aufgabe, aber Simon Lichtenberg und Florian Nüssler bisher sehr gut unterwegs.
Sie können sich auf jeden Fall Selbstvertrauen in diesen Runden, in diesen frühen Runden haben Sie sich auf jeden Fall hoffentlich Selbstvertrauen geholt für diese späteren Runde. Und auch hier darüber werden wir berichten in den nächsten Tagen. Das war der Tag, der Mittwoch bei der Snooker-Weltmeisterschaft. Wir sind in der zweiten Runde angelangt und jetzt werden die Distanzen länger, Best of 25. Jetzt wird die Spannung vielleicht noch größer als in der ersten Runde und jetzt wird die Dramatik vielleicht dann auch noch zunehmen. Ihr seid hier bei meinsportpodcast.de und Total Clearance mit unseren Sheffield Shots dann an der richtigen Adresse. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.